und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Am Kamin, der Schweizer Pianist Fabrizio Chiovetta mit dieser Nummer aus Robert Schumanns Kinderszenen Opus 15. Das französische Label Aparté veröffentlichte in diesen Tagen Chiovettas Album Schumann. Darauf versammelt neben den Kinderszenen die Arabesque Opus 18, die Fantasie Opus 17 und das Album für die Jugend Opus 68. Ja, eine Stunde mit Empfehlungen in Sachen Klassik steht vor uns. In der Reihe Jahrhundertaufnahmen widmen wir uns einer bemerkenswerten Einspielung der Pariser Quartette von Georg Philipp Telemann. Den Fragebogen Plattencheck beantwortet heute der Cellist Christian Polterra. Wir sprechen mit der kanadischen Pianistin Angela Hewitt anlässlich ihrer aktuellen CD mit ausgewählten Mozart-Sonaten. Außerdem im Fokus eine opulente CD-Box im Zeichen des italienischen Dirigenten Claudio Abbado. Er wäre 2023 90 Jahre alt geworden. Wolfgang Amadeus Mozart, seine erste Sinfonie in S-Dur, Köchelverzeichnis 16, der dritte Satz Presto. Maxim Emeljanicev leitete das Ensemble Il Pomodoro. Eine Mozart-Lesart, wie man sie sich wünscht. Unverbraucht, frisch, hochtransparent, dynamisch schattiert, eine Lesart, zwar der historischen Aufführungspraxis verpflichtet, allerdings nicht dogmatisch überdreht. Auf seinem jetzt erschienenen Album Mozart, The Symphonies, The Beginning and the End kombiniert der russische Fortepiano-Spezialist Mozarts erste und seine letzte Sinfonie und die rahmen gewissermaßen Mozarts Klavierkonzert Nummer 23, Köchelverzeichnis 488. Das Ganze ebenfalls erschienen beim Label Aparté. Hoffmeisters Empfehlung, bleiben wir mit der Reihe Jahrhundertaufnahmen beim Thema künstlerische Referenz, denn Großes geschah 1997 in einer Kirche im niederländischen Haarlem, nachdem sich die drei Keukenbrüder Wieland, Sigiswald und Barthold mit Cembalo-Legende Gustav Leonhard zur Aufnahmesession verabredet hatten. Auf der Agenda standen die 12 Pariser Quartette von Georg Philipp Telemann. Für meinen Kollegen Bernhard Schrammeck und mich fraglos eine Jahrhundertaufnahme. Musik
Hochmusikalische Geschwisterpaare gibt es ja im klassischen Musikbetrieb häufiger. Aber es kommt schon außerordentlich selten vor, dass gleich drei Brüder auf höchstem Niveau musizieren. Genau das ist der Fall bei den Kolkenbrüdern, die seit mehr als 50 Jahren tonangebend sind bei der Interpretation von barocker Kammer- und Orchestermusik. In der belgischen Stadt Brügge sind die Kolkenbrüder aufgewachsen und haben sich bereits in ihrer Kindheit und Jugend intensiv der Musik verschrieben. Wieland Kolken, der älteste der Geschwister, hat sich für das Violoncello entschieden. Sigiswald hat die Geige für sich entdeckt und der jüngste Bruder Barthold wählte die Flöte zu seinem Instrument. Alle drei absolvierten Studien am Konservatorium und kamen parallel zu ihrer Ausbildung in Kontakt mit der noch jungen Szene der historischen Aufführungspraxis. Weitgehend autodidaktisch spezialisierten sie sich in den Folgejahren auf die Instrumente Viola da Gamba, Barockvioline und Traversflöte. In dieser Zeit, Ende der 1960er Jahre, lernten die Kolkenbrüder auch Gustav Leonhardt kennen. Dieser Cembalist und Organist unterrichtete als Professor am Amsterdamer Konservatorium und fungierte als eine Art Mentor für viele Studenten, die sich für eine historisch fundierte Interpretation von Barockmusik interessierten. In seinem Leonhardt-Konsort ergaben sich auch für die Kolkenbrüder erste Möglichkeiten, barocke Orchesterwerke mit alten Instrumenten öffentlich zu spielen. Darüber hinaus war Gustav Leonhardt ein leidenschaftlicher Kammermusiker, der regelmäßig mit den Kolkens zusammenarbeitete. Auch in den 80er und 90er Jahren, als die drei Kolkenbrüder dann jeweils selbst Ensembles leiteten und an Konservatorien unterrichteten, blieb der Kontakt zu Gustav Leonhardt mit gemeinsamen Konzerten und Aufnahmen immer erhalten. 1997 schließlich widmeten sich die vier Künstler einem Gipfelwerk der Kammermusik, den 12 Pariser Quartetten von Georg Philipp Telemann. In diesen Kompositionen hebt Telemann die Quartettkunst auf ein völlig neues Niveau. In der Besetzung Traversflöte, Violine, Viola da Gamba und Basso Continuo begeistern diese Werke in ihrem großen Ausdrucksreichtum. Die vier Stimmen nehmen gleichberechtigt an der thematischen Arbeit teil, wodurch sich ein abwechslungsreiches und transparentes Klangbild ergibt. Die zyklische Aufführung aller 12 Pariser Quartette durch die Kolkenbrüder und Gustav Leonhardt ist ein Meilenstein in der Telemann-Diskografie. Die vier Ausnahmeinterpreten setzen zwar wirksame solistische Akzente, bleiben aber dabei immer ein homogenes Ensemble. Sie treffen hervorragend den Charakter der vielen französischen Tanzsätze, bieten betörend schöne Kantilenen und Verzierungen, brillieren in virtuosen Passagen, aber übertreiben nie. Eine bessere Referenz an Telemanns Meisterquartette hat es bislang nicht gegeben.
Ja, hat bereits ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel diese Einspielung der 12 Pariser Quartette von Georg Philipp Telemann. Aber was bedeutet das schon, wenn es um künstlerische Referenz geht? Schließlich waren die 60er bis 90er Jahre vergangenen Jahrhunderts die Glanzzeit der Tonträgerhistorie, eine Phase, die hunderte von zeitlosen Weltklasse-Einspielungen hervorbrachte, auf die wir an dieser Stelle regelmäßig und gerne zurückblicken. Wie auch immer, die Aufnahme der Pariser Quartette von Telemann mit Barthold Siegeswald und Wieland Keuken und Gustav Leonhard erschien 1997 bei Sony, eine Preziose des Katalogs. Dank an Bernhard Schrammeck. Arcangelo, das britische Ensemble um den künstlerischen Leiter Jonathan Cohen, für mich eine der führenden alte Musikformationen der internationalen Szene. Deren aktuelle CD, Überschrift Sacro Profano, vereint, wie der Titel bereits anklingen lässt, weltliche und geistliche Werke von Antonio Vivaldi. Aus der Kategorie weltlich, dieser erste Satz Allegro non molto aus dem Streicherkonzert D-Moll, Riumverzeichnis 128 des italienischen Barockmeisters. Das Album, schlank gelesen, luzide, reich koloriert, eine deutliche Empfehlung von meiner Seite. Damit zu einem Musiker, der kaum Aufsehen um seine Person macht, weltweit dennoch auf den wichtigsten Bühnen präsent ist, sowohl als Solist wie als Kammermusiker. Die Rede ist vom Schweizer Cellisten Christian Poltera, einem Schüler im Übrigen der beiden Cello-Legenden Boris Pergamentschikow und Heinrich Schiff. Und Polteras Instrument, das ist das sagenumwobene Violoncello Mara aus der Werkstatt des berühmten Antonio Stradivari. Ich traf Poltera zum Plattencheck.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Früher habe ich natürlich CDs gesammelt als Jugendlicher. Jetzt, muss ich gestehen, bin ich auch auf iTunes immer wieder unterwegs und kaufe mir dann sogar einzelne Sätze. Also von daher ist es gar nicht leicht zu sagen, ich kaufe da kreuz und quer einfach, was mich gerade interessiert.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Das waren tatsächlich noch LPs, eine Mischung, hauptsächlich Klassik. Ich kann mich da erinnern, da waren zum Beispiel auch die 5 Beethoven-Cellosonaten mit Rostropowitsch und Richter. Und die wurden dann irgendwann schon fast dünner, weil die wurden so oft gehört.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Das war, glaube ich, eine MC hieß es damals. Da habe ich geschenkt bekommen von meiner ersten Cello-Lehrerin. Da war das Schumann-Cello-Konzert drauf, auch mit Rosopovic, glaube ich. Das ist schon auch so, dass mich das geprägt hat, auch klanglich. Das war natürlich für mich ein Wahnsinn, sowas zu hören.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Ja, angefangen habe ich natürlich viel mit Cello-Musik, weil das einfach aktuell war. Vielleicht das Elgar-Konzert mit Yo-Yo Ma, das war auch eine MC.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Irgendwas von Bach und Schubert und Brahms, vielleicht die Matthäus-Passion.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Wahrscheinlich muss ich die Antwort wiederholen mit Rostropowitsch und Richter, die Beethoven-Sonaten.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Ich war eben Sammler und habe da auch immer gerne diese Kataloge studiert. Ich finde es schon wichtig und ich finde es auch schön, wenn man noch erkennt auf dem Cover, was nicht immer der Fall ist heutzutage, wer zum Beispiel der Komponist ist, nicht nur nach einem Modekatalog aussieht.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Ganz unterschiedlich. Es kann die Audioqualität sein, wenn es zum Beispiel um Repertoire geht, was sehr unbekannt ist. Und es gibt vielleicht nur alte Rundfunkmitschnitte, die vielleicht nicht so gut klingen, historische. Dann kann das schon Wert haben, glaube ich, dass man das einfach nochmal aufnimmt. Und sonst einfach unbekanntes, verkanntes Repertoire. Oder man hat die Chance, mit ganz tollen Leuten vielleicht in der Kammermusik ein sehr bekanntes Stück nochmal aufzunehmen.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Ich schätze 800.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Viele, ja. Auf viele könnte ich wahrscheinlich mittlerweile verzichten. Die habe ich mir angeschafft, weil ich mich auch punktuell mit einem vielleicht Werk auseinandergesetzt habe. Und viele würde ich auch nicht mehr hergeben.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Ich höre ganz gern im Moment Beethoven Klaviersonaten auf historischem Flügel, gespielt von Ronald Brautigam.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
CDs, ich bin da altmodisch.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Also ich hoffe, dass die totgesagte CD noch ein bisschen länger leben wird, trotz des ganzen Streamings.
Nicht zuletzt könnte man dann auch seiner Kunst in kultivierter Manier weiterhin folgen. Im Plattencheck heute der Schweizer Cellist Christian Polterra. Und wie Polterra und dessen Stradivari Violoncello von 1711 klingen, das gilt es jetzt zu verifizieren. Antonin Dvorak, ein Ausschnitt aus der Polonaise in A-Dur, Werk ohne Opus B94. Christian Polterra und Catherine Stott. Die Polonaise A-Dur von Antonín Dvořák, eine Aufnahme mit Christian Polterra und Catherine Stott. Hofmeisters Empfehlung, und wenn man das Thema Musik verhandelt, insbesondere im Kreise von Liebhabern und Kennern, dann leuchten nicht selten die Augen und die Köpfe brennen. Man steigert sich gewissermaßen hinein in ein heiliges Feuer. Fuoco Sacro, heiliges Feuer, so ist auch eine Videomusikdokumentation von Jan Schmidt-Garre überschrieben, die entlang von Gesprächen mit den Sängerinnen Ermonela Yahoo, Barbara Hennigan und Asmik Grigorian zu entschlüsseln und zu erklären sucht, die Magie, für die Musik steht und mit der sie uns die Köpfe verdreht. Was, und auch das zeigt der Film, was nur funktioniert, wenn auch Musiker und Sänger für die Sache brennen und damit an ihre physischen und psychischen Grenzen gehen. Wofür im Übrigen diese drei Protagonistinnen der internationalen Vokalszene durchaus exemplarisch sind. Wir folgen entsprechend den Sängerinnen bei Aufführungen und Proben und Autor Schmidt-Garre zeigt ein subtiles Händchen dafür, den Damen das ein und andere, sagen wir, Schaffensgeheimnis zu entlocken.
We start at the same point where you burst out.
Okay,
no, you do it.
Piano, and
no, wonderful. No.
Yes, I like
fantastic,
it.
Fantastic, fantastic. Oh,
I don't know. What do you think, maestro, is going to be
he
the
just,
same?
He just went away.
No, that's for sure. But the pianissimo on stage is going to be
of
okay.
course, please, please do it.
Thank
I will,
you.
I will disappear.
Love you. Oh, fantastic.
I will disappear, of course.
So
no, it must come from there.
Just to give that at the end, you know.
Exactly.
That.
You have to come, take it from there.
Thank you. We understood each other.
You know, when you start singing as a young artist with so much prejudices coming from Albania as well, because, as you know, we can't ignore that always Albania, the way how we presented our country after the regime, it wasn't in good way, not everything it was positive, because the desperations, you know. And we had this kind of sign that everyone, every human being an Albanian, at least when I started in 93, when I went to Italy, always it was something, they connected with something bad, okay? So I had to fight against this kind of opinion. So maybe it will sound a little crazy, but it prepares a tortured soul for an artist. It helps, because in somehow you go to extreme, you know, it's that kind of pain, it's kind of, I don't know how I can explain that. And at the moment that you find the way how to channel that, it's a kind of explosion, and it helps in art so much.
Sopranistin Ermonela Yahoo, die albanische Sängerin, während der Probe mit Dirigent Kirill Petrenko über ihre Heimat, das Verlassen dieser Heimat und den beschwerlichen Weg auf die großen Opernbühnen der Welt. Eine Tortur, aber, wie Yahoo bemerkt, die präpariert für die Herausforderungen des Bühnenlebens. Und auch davon handelt diese Dokumentation. Wie viel und was muss man als Musiker, als Sängerin geben, um zu bestehen? Welche Grenzen gar überschreiten auf den Weg in höchste künstlerische Dimensionen? Fuoco Sacro, ein Film von Jan Schmidt-Garre mit unter anderem Barbara Hennigan, Ermonela Yahoo und Asmik Grigorian. Die DVD bzw. Blu-ray erschienen beim Label Naxos. Ein Streifen für all diejenigen, die Musik als existenzielle Größe begreifen.
Siamo figli, e ne pudi.
Armonela Jaho mit der Romanze Son Pochi Fiori aus der Oper L'Amico Fritz von Pietro Mascagni. Jaho begleitet vom Orchestra de la Comunitat Valenciana. Sie sind bei Hofmeisters Empfehlung und auch im Folgenden soll eine Frau im Mittelpunkt stehen. Eine Frau mit eindrücklichen künstlerischen Botschaften, getragen von vollendetem Handwerk. Die Rede ist von der kanadischen Pianistin Angela Hewitt, die seit Jahrzehnten in den renommiertesten Sälen weltweit besticht mit enormem Repertoirespektrum und staunenswerten Lesarten. Grund genug, auch anlässlich ihres aktuellen Albums mit Mozart-Sonaten mit Hewitt zu sprechen. Ich traf sie in Warschau am Rande des Beethoven-Festivals. Frau Hewitt, ein Blick auf Ihre Diskografie vergegenwärtigt ein eminentes Repertoirespektrum zwischen Couperin, Rameau, Scarlatti, insbesondere Bach, zwischen Haydn, Mozart, Beethoven und Schumann, Liszt, Chopin, Ravel, Debussy oder Messiaen. Kaum also ist, abgesehen natürlich von Bachs Tastenwerk, das fraglos ein Schaffenszentrum darstellt, ein Repertoire-Schwerpunkt auszumachen, steht dahinter die Intention, die wesentlichen Werke der Klaviermusikgeschichte möglichst vollständig abzubilden? Und wenn ja, was müssen Werke bestimmte Komponisten mitbringen, damit sie ihr Interesse finden?
Well, I like music that really says something, that really has the power to transform us or to, you know, to move us, rather than music that's just for show or...
Ich schätze Musik, die etwas zu sagen hat, die die Kraft hat, Veränderungen in uns anzustoßen. Musik, die bewegt, also keine Showmusik, irgendwas Beliebiges. Ich mag Musik, die reich koloriert ist, die vielleicht auch etwas Tänzerisches hat. Das kann Bach sein oder französische Musik, Ravel. Musik, die Fantasie zeigt, die von Imaginationskraft getragen wird. Rhythmus und Klang spielen eine entscheidende Rolle und singen sollte die Musik natürlich auch. Da wäre Mozart ein gutes Beispiel, weil er so nah an der Oper komponiert. Oder Beethoven und Schumann, die auf unterschiedliche Weise Dramatik auf die Bühne bringen. Wissen Sie, bei Bach geht es immer auch um Kontrolle und Disziplin. Genau das hilft einem auch bei anderem Repertoire. Etwa bei Schumann, bei dessen Werken man sich auch mal gehen lassen kann, ohne die Disziplin gleich aufzugeben. Aber man kann dabei eben eine andere Seite seines Charakters ausleben.
Like Schumann, where you can let yourself go while retaining that discipline, but really, you know, show off another side of your character.
Im Fokus eines jeden Pianisten steht ja die Suche nach bzw. die Entwicklung einer spezifischen, einer originären Klang-DNA, die möglicherweise auch unabhängig von einem bestimmten Repertoire hör- bzw. erkennbar ist. Welche Rolle spielt dieser Aspekt Ihrer Pianistik?
Well, I think sound production is one of the most important things for a pianist, because it really identifies you. When you think of many of the pianists of the past, especially Cortot, I think he's easily identifiable by the sound that he produced.
Einen bestimmten Klang zu entwickeln und zu setzen, das gehört zu den ureigenen Aufgaben eines Pianisten. An seinem Klang kann man ihn identifizieren. Denken Sie an die großen Pianisten früherer Jahrzehnte wie etwa Cortot. Ihn kann man sofort am Klang erkennen. Und viele Leute, die mich im Radio hören, sagen mir ebenfalls, dass sie sofort erkennen, dass ich es bin, die spielt. Aber Klang entsteht ja nicht nur dadurch, wie die Hände mit der Tastatur eines Flügels umgehen. Das ist nur ein Aspekt. Vielmehr entsteht Klang ja daraus, wie man sich selbst hört. Das hat etwas mit Vorstellungskraft zu tun. Auch damit, welches Instrument man spielt, wie man Noten verbindet, ein Legato kreiert, wie man harmonisch agiert und auch, wie man phrasiert. Und auch wenn man etwa laut spielt, muss das nicht unbedingt harsch oder hässlich klingen. Wie auch immer, all diese Punkte sollte man gleich zu Beginn seiner Karriere reflektieren.
It's possible to produce a big sound, but using the full weight of the arm and body and have it project even better.
Spielentscheidend im Zusammenhang mit der eigenen Klangidee, dem eigenen Klangideal, ist die Wahl des Instrumentes. Sie haben sich entschieden für die Flügel der italienischen Firma Fazioli. Welche künstlerischen, welche klanglichen Optionen bieten Ihnen genau diese Instrumente?
On a Fazioli, it's much, much more varied in color.
Ein Fazioli-Flügel ermöglicht dem Pianisten eine eminente Kolorierungsvarianz. Auch das dynamische Spektrum ist extrem breit, zwischen kraftvoll und delikat. Und selbst wenn sie sanft spielen, hält sich der Klang und wird nicht stumpf. Und auch wenn man eine leichthändige und schnelle Gangart wählt, bleibt der Klang immer brillant. All das macht das Instrument zu einem sehr kreativen Partner. Denn man kann tatsächlich alles, was man sich vorstellt, alle künstlerischen Ideen auch realisieren auf diesen Instrumenten.
It lets me really use my imagination and anything I want to do, I seem to be able to do on it.
Nicht viele wissen, dass Sie eine Zeit lang auch klassisches Ballett studiert haben. Welche Rolle spielen das während dieser Phase erlangte Körperbewusstsein, auch die Körperdisziplin für das Klavierspiel?
Very important, but it is very important, you know, to
unglaublich wichtig. Der ganze Körper sollte beim Spielen involviert sein. Und all das, was ich vom Tanzen gelernt habe, ist ständig präsent in meinem Kopf. Es begleitet mich, insbesondere der Schwung, den man auch am Klavier benötigt. Um es kurz zu machen, das Balletttraining und die damit erworbene Disziplin haben mir in meinem Leben umfassend geholfen.
Frau Hewitt, mit Blick auf die künstlerischen Resultate, bevorzugen Sie die Live-Situation auf der Bühne oder die Arbeit im Tonstudio?
They're different and I like both.
Die Arbeitsweisen unterscheiden sich grundlegend, aber ich mag beides und möchte weder das eine noch das andere missen. Also da bin ich anders als Glenn Gould, der schließlich keine Konzerte mehr gab und nur noch im Studio arbeitete. Ich brauche das Publikum, es gehört dazu und ohne die Menschen im Saal gäbe es auch nicht diese zauberischen speziellen Momente. Was die Arbeit im Studio angeht, dafür versuche ich mich extrem gut vorzubereiten. Beim Spielen stelle ich mir dann immer die Konzertsituation vor, das inspiriert mich. Wenn ich beispielsweise eine Beethoven-Sonate aufnehme, dann spiele ich das ganze Werk durch. Ich gehe also nicht satzweise vor. Wenn das Ganze im Kasten ist, höre ich alles detailliert mit dem Produzenten durch, wir diskutieren und ich spiele alles nochmal. Das kann 3 bis 4 Mal so gehen und jedes Mal wird es besser. Heißt, auch die Studioerfahrungen stiften Erkenntnis. Und beide Formen der Musikkreation ergänzen sich.
Einer künstlerischen Verortung, einem konsistenten künstlerischen Vortrag gehen ja verschiedene mentale und emotionale Prozesse voraus. Das sind, abgesehen von der Auseinandersetzung mit den Notentexten, auch metamusikalische Erfahrungen und Erkenntnisse. Was hat Sie besonders inspiriert für Ihr und in Ihrem Pianistinnenleben?
I think, you know, that everything in life that you do affects how you play. Schumann said that, in fact. He said that everything that he experienced and read and went into his music. And
alles, was man so macht im Leben, fließt natürlich ein in den kreativen Prozess, in eine Interpretation. Es war übrigens bereits Schumann, der genau das gesagt hat, dass all seine Erfahrungen, auch seine Lektüren, sich wiederfänden in seiner Musik. Eben deshalb sollten wir Musiker nicht nur spielen, sondern möglichst viele andere Erfahrungen in allen möglichen Bereichen sammeln, viele Menschen treffen. Ich selbst habe zahllose Inspirationen bekommen, angefangen damit, was meine musikaffinen Eltern erzählten und meine Lehrer. Schon mit 15 war ich vertraut mit dem ganzen Spektrum der Klavierliteratur, zwischen den Goldberg-Variationen, dem französischen Repertoire, Schumann, Liszt oder Chopin. Aber man erklärte mir ebenso, dass ich das Leben genießen solle, kulinarisch, kulturell, in allen Belangen. Mit 20 verließ ich Kanada, um in Paris zu leben. Das war mit wichtigen Erfahrungen verbunden. 7 Jahre später ging ich nach London. Wieder hatte ich Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern, mit anderen Menschen zu sprechen, mit anderen Musikern zu arbeiten. Und all das findet natürlich Eingang in mein Spiel. Es macht mein Spiel reicher, es beflügelt es, verändert meine Interpretationsweisen.
Happened to you in life, all of that really goes into your playing and makes you richer for it. And then it comes out, I think, in your interpretations.
Vielfältige Korrespondenzen zwischen Leben und Kunst, die kanadische Pianistin Angela Hewitt im Gespräch bei Hofmeisters Empfehlungen. Und wie erwähnt, Hewitts jüngstes Album ist 7 Klaviersonaten Mozarts gewidmet und erschienen beim britischen Label Hyperion.
Thank you.
Angela Hewitt mit dem dritten Satz Allegro aus der Klaviersonate S-Dur, Köchelverzeichnis 282 von Wolfgang Amadeus Mozart. Bleiben wir beim Kosmos Klavier und einem Pianisten, der seit einigen Jahren für Furore sorgt, mit Einspielungen wenig bekannter Werke, zugleich mit einem Repertoire, das sich bewegt an der weiten Grenze zwischen Klassik und Jazz. In diesem Feld von nachhaltiger Bedeutung auch der 2020 gestorbene ukrainisch-russische Komponist Nikolai Kapustin, dessen unter anderem Klavierkonzerte die beiden Idiome erschöpfend bedienen. Pianist Frank Dupré.
Tatsächlich habe ich Nikolai Kapustin dank meines Musiklehrers am Gymnasium kennengelernt. Denn ich war schon immer ein Fan von George Gershwin, von Bernstein, von der Musik, die eben Klassik und Jazz miteinander verbindet. Und ähnliches Interesse hat eben auch mein Musiklehrer gehabt. Und er hat mir dann eines Tages einfach mal einen Link zugeschickt. Und da saß dann ein älterer Herr am Klavier und hat wild jazzige Harmonien und Rhythmen am Klavier gespielt. Und das war Nikolai Kapustin. Und so habe ich ihn eben das erste Mal in YouTube gesehen und musste mir dann auch sofort andere Stücke anhören, habe mir Noten gekauft und geguckt, was es noch alles von Nikolai Kapustin an Klavierwerken gibt. Interessante ist ja eben, dass Nikolai Kapustin den Jazz komponiert. Musik, die ja eigentlich improvisiert sein sollte, steht jetzt in den Noten und für mich als auch Jazzpianist, also ich improvisiere auch selbst, ist das natürlich dann sehr, sehr spannend und kombiniert mit meiner klassischen Ausbildung eben auch. Das verbindet dann eben genau das, was Kapustin eben auch zusammenbringt.
Frank Dupré, auch sein aktuelles CD-Projekt steht im Zeichen von Nikolai Kapustin. So versammelt das Album, dessen fünftes Klavierkonzert, das Concerto Opus 104 und die Sinfonietta Opus 49. Begleitet wird Dupré vom Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Dominik Beikirch. Erschienen in diesen Tagen beim Label Capriccio. Hier ein Ausschnitt aus dem Kopfsatz des fünften Konzertes. Ja, was für eine Musik, inspiriert von verschiedenen Seiten der amerikanischen Musik des 20. Jahrhunderts, zu nennen etwa George Gershwin, aber auch von bedeutenden Jazzpianisten wie Art Tatum oder Oscar Peterson. Wie auch immer, Frank Dupré mit einem Ausschnitt aus dem Kopfsatz des fünften Klavierkonzertes von Nikolai Kapustin. Dupré wurde begleitet vom Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Dominik Beikirch. So. Es geht in die finale Runde dieser Sendung und da darf man dann schon mal ein Ausrufezeichen setzen. Wozu sich fraglos anbietet, eine gerade erschienene opulente Box mit nicht weniger als 256 CDs und 8 DVDs. Protagonist des auf sämtlichen Ebenen schwerwiegenden Projekts ist der italienische 2014 gestorbene Dirigent Claudio Abbado, Manuel Bruck.
Béla Bartók, Finale des ersten Klavierkonzerts, Maurizio Pollini, Chicago Symphony Orchestra, Claudio Abbado, aufgenommen 1977. In dieser Zeit waren das aufregend klassische Schallplattenwerte. Einer der jungen, berühmten Dirigenten am Pult eines der großen amerikanischen Orchester, mit seinem Mailänder Jugendfreund in einem zupackend aufbereiteten Werk der Moderne. Dabei hatte der damals 44-jährige Abbado erst knapp 2 Jahrzehnte Karriere hinter sich. Die war insgesamt so effektiv, universell und ergebnisorientiert, dass neben den vielen Live-Events noch eine enorme Fülle von Aufnahmen herauskam. Klar, es war die goldene Zeit der Industrie, von der einer wie Claudio Abbado profitierte. Aber die Zahl verblüfft. Anlässlich des 90. Abbado-Geburtstags in diesem Juni und des 10. Todestags Anfang 2024 hat jetzt die Universal alle deutsche Grammophon- und Decca-Einspielungen als voluminöse Box im Fußschemel-Format herausgebracht. Es sind 256 CDs und 8 DVDs geworden. Er kannte kaum Repertoiregrenzen. Hier ist Claudio Abbado mit dem Sonnenaufgang über der Moskwa zu hören, der lyrisch feinen Ouvertüre zur großen, selten gespielten Mussorgsky-Oper Kowantschtschina, einer seiner bedeutendsten Erfolge als Musikchef der Wiener Staatsoper. Dort amtierte er von 1986 bis 1991. Menschlich nicht seine glücklichste Zeit, trotzdem mit formidablen Erlebnissen wie etwa einer weißglühenden Elektra oder der auch in der Box enthaltenen Wiederbelebung von Schuberts Ritteroper Fierabras. Auch das Festival Wien Modern hat er damals begründet. Abbado war insgesamt ein komplexer, zur Freundschaft wie zur Missachtung fähiger Mensch. Genialer Dirigent wie großer Pädagoge, der viele berühmte Musiker mitformte und die Klassikwelt verändert hat. Vor allem den Berliner Philharmonikern wies Abbado nach Herbert von Karajan ab 1989 als ihr überraschend neuer Chef für 13 Jahre eine radikal neue Richtung. An der Mailänder Scala war er von 1968 bis 86 Musikchef und hat spannungsvolle Verdi wie spritzige Rossini-Interpretationen hinterlassen. So wie dieses surreale Sextett aus La Cenerentola, Vokal angeführt von Teresa Berganza. An der Themse mit dem London Symphony Orchestra spielte Claudio Abbado in den 80er Jahren große Romantikzyklen von Mendelssohn bis Brahms ein. Alles heute noch gültige Interpretationen. Der Lehrersohn Abbado begann schon früh durch Orchesterneugründungen herkömmliches Musikmachen zu hinterfragen. Und das ist, trotz des überreichen multimedialen Erbes, seine schönste Hinterlassenschaft, die sich zudem auf vielen Aufnahmen vernehmen lässt. Bis hin zum Lucerne Festival Orchestra, das mit der Bruckner Neunten von 2013 den zart verklingenden Schlusspunkt der Jubiläumsbox setzt.
Ja, durchaus ein Mann der Leisen und der Zwischentöne, der italienische Maestro Claudio Abbado, dem die Labels Decca und Deutsche Grammophon jetzt eine umfängliche Box gewidmet haben, mit sage und schreibe 256 CDs und 8 DVDs. Allein der Erwerb lohnt sich allemal, wie unser Kritiker Manuel Brug durchscheinen lässt. Les Troyennes, Ballettmusik aus der Oper Faust von Charles Gounod, gegeben von Les Siècles unter François Xavier Roth. Unter der Überschrift Les Nuits de Paris spielten Roth und sein Ensemble Tanzmusik von Meistern des 19. Jahrhunderts ein. Und soweit dann auch Hofmeisters Empfehlungen für heute. Ich danke für Ihr Interesse, die Sendung nachzuhören unter mdrklassik.de.